Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews. Die Interviews zur Side City 2025. Direkt aus Frankfurt.
Nicht auf der Side City, sondern direkt am Firmensitz bin ich jetzt bei der Firma Protag, oder sollte man vielleicht Protag sagen, weil Willem Lützenberger ist hier. Es geht jetzt um französische Produkte von Eurobraille, die hier eingeführt werden. Ja, erstmal willkommen im Interview und vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal kurz zwei Sätze zu Eurobraille sagen. Ist ja eine Firma, die immer wieder auch mal Breitseilen in Deutschland über Händler verkauft haben, aber in letzter Zeit ja gar nicht mehr so stark im Bewusstsein waren, obwohl sie dieses Jahr ja wieder mit einem Stand tatsächlich auch auf der Side City vertreten waren.
Also erstmal hallo miteinander, Will Lützenberger von Protag aus Nürnberg. Also Eurobraille ist ein Hersteller, ein französischer Hersteller von Braillezeilen, die es schon recht lange gibt, inzwischen so an die 40 Jahre. Und die auch immer wieder mal recht gut vertreten waren auf dem deutschen Markt. Also diversen Leuten werden die ESIS-Braillezeilen noch was sagen. Das waren so relativ flache, metallische Zeilen. Ja, die hatten vorne so kleine Rädchen dran, die man hin und her kippen oder schieben konnte. Das gab es dann auch in verschiedenen Größen. Früher gab es nochmal das Clio, das war so ein, ja, auch so eine etwas eigenwillig gestaltete Braillezeile, wo dieses Braille-Display dann oben an der Oberseite war. Genau, und ja, dann ist es ein bisschen ruhig geworden und wir haben jetzt vorhin schon vor ein paar Jahren eigentlich eine neue Produktreihe auf den Markt gebracht, die sogenannten B-Notes. B-Notes, das ist halt eben eine Braillezeile in verschiedenen Größen, die dann auch im Prinzip einen Computer mit eingebaut hat. Um genau zu sein, haben die sogar zwei Prozessoren, nämlich einen einfachen für den Braillebetrieb am PC. Das heißt, man kann die Zeile einschalten und sie ist sofort da, dass sie halt mit dem PC verbunden werden kann über USB. Oder man kann eben quasi dann mit einem Klick sozusagen die zweite interne Einheit starten. Ja, das ist dann im Prinzip eine Linux-Plattform, die da so ein Pi, der da gestartet wird. Und da hat man dann diverse Anwendungen, die man nutzen kann.
Und das schont dann auch den Akku, wenn ich nur das in den normalen Modus, also im normalen Modus kann ich es wahrscheinlich verbinden mit meinem Rechner, JAWS, NVDA, wahrscheinlich auch Android und so weiter. Und wenn ich dann aber die internen Funktionen, dann drücke ich quasi einen Schalter und dann startet der neue Prozessor. Und klar, das braucht dann wahrscheinlich mehr Strom, dauert auch wahrscheinlich eine gewisse Zeit, um hochzufahren.
Ein bisschen, aber so ähnlich, wie man das bei anderen Braillezeilen auch kennt. Also wenn ich jetzt, irgend so eine Brilliant oder auch von den HIMSS-Produkten, wenn ich das nehme, die brauchen ja auch erstmal, bis sie präsent sind, und das ist ungefähr auch die gleiche Zeit, die dann diese zweite CPU braucht. Ja, also der Gag ist halt eigentlich eher für normalen PC-Betrieb, habe ich diese Wartezeit dann eben nicht, sondern ich schiebe den Schalter um, mache einen Cursor-Routing-Klick und bin dann halt sofort mit dem PC verbunden. Ja.
Und mit Android kann ich mich auch verbinden per Bluetooth. Da ist jetzt, glaube ich, auch ein neuer Standard beim neuen Android-Betriebssystem, dass die Braillezeilen auch irgendwie Bluetooth-HID-fähig sein müssen. Habe ich mal irgendwo gelesen.
Geht dann? Tun sie nicht. Es ist so, dass halt erst mit Android 15 eben das HID-Protokoll für Braille unterstützt wird. Früher gab es das halt nicht. Dann hat man halt herstellerspezifisch kommuniziert. Das gibt es auch nach wie vor noch. Unter Android ist es ja sogar so, dass man es gibt ja auch ein Braille-TTY für Android, und das kann auch über USB kommunizieren. Also darüber, da könnte ich dann so eine Braillezeile, wie es eine Focus oder im Prinzip auch eine Eurobraille, direkt über USB ansprechen, müsste nicht über Bluetooth gehen. Es ist so, dass für eine Bluetooth-Kommunikation muss dieser zweite Prozessor schon gestartet werden. Also da reicht dieser einfache dann nicht, sondern diese ganze Bluetooth-Kommunikation, da müssen wir dann schon die erweiterte Version starten. Es ist aber auch so, dass die kennen den sogenannten Ruhezustand. Also ich kann den schon einfach auch, wenn ich den nur kurz den einen Ausschalter kurz ziehe, dann wird die Zeile halt ausgeschalten, aber der ganze Rest ist im Prinzip noch präsent. Also ich muss auch nicht jedes Mal das Ding wieder komplett neu starten. Ja, also auch was das Energiesparen angeht, hat man eben da dann mehrere Level, in denen das stattfinden kann.
Wie viele Stunden kann ich dann arbeiten, volle Power mit den ganzen Funktionen?
Wenn ich mich jetzt gerade recht erinnere, so ungefähr 15 Stunden an. Also das ist schon, sie haben 6000 mAh Akku drin, also das hält schon eine Weile. Ja.
Also man so darf die übliche Zeit, die man halt so arbeiten kann mit so einem Notizgerät.
Ja, und man darf halt nicht vergessen, jetzt im Vergleich zu einem normalen Computer ist halt bei so eine Breitseite braucht er wenig Strom. Also ein Bildschirm braucht er viel mehr zum Beispiel.
Und dann gibt es hier in ganz verschiedenen Längen. Ich habe schon mal auf der Eurobrei-Seite und auf so einer amerikanischen ein bisschen was gelesen. Also finde ich sehr spannend, weil normalerweise kommt immer meistens erstmal ein 40er-Modell und dann dauert es wieder ein Jahr und dann kommt vielleicht mal das 80er und dann heißt es, ja, also irgendwann machen wir da auch noch 20er. Aber wann genau, wissen wir jetzt auch nicht so genau. Aber ja gut, das hat sich wahrscheinlich trotzdem ein bisschen hingezogen. Aber ihr jedenfalls, ja, welche der ganzen Modellreihen wollt ihr denn anbieten?
Also es gibt sozusagen vier Standardmodelle. Das sind eine 20er, eine 40er, eine 64er und eine 80er. Die haben im Wesentlichen halt eben diese beiden Prozessoren drin. Sie haben eine Braille-Eingabetastatur. Sie haben dann zwei so Keypads, so zu Cursor-Kreuze. Das eine ist primär wirklich für Cursor-Navigation, das andere dann eben auch für Menübedienung und auch für die Braille-Navigation. Und von manchen dieser vier Größen gibt es dann noch mehrere Abstufungen. Also es gibt bei manchen dann noch so eine sogenannte Basic-Variante, wo dann halt dieser zweite Prozessor fehlt. Und dann gibt es noch eine Lite-Variante, die hat zwar den zweiten Prozessor, aber dafür hat sie keine Braille-Tastatur.
Aha, wie steuert man dann die?
Da kann ich gleich noch was zu sagen, weil was das Besondere oder eine Besonderheit bei den Eurobraille-Binode-Braillezeilen ist, dass wir ein multifunktionales Cursor-Routing haben. Also wir können nicht nur einfach klicken mit dem Cursor-Routing, sondern wir können in zwei verschiedenen Stärken klicken. Also wir können soft oder halt stärker drücken und wir können auch lang oder kurz drücken oder auch noch einen Doppelklick machen. Und dadurch kann man halt schon, wenn man die Geräte bedient, gerade mit den Menüs, man macht dann auch sehr viel mit dem Cursor-Routing entsprechend. Mhm. Ja. Und man hat ja trotzdem die Navigations-Keys und die Cursor-Keys. Also diese einfache Variante ohne Braille-Tastatur, die kann man dann schon benutzen, um zum Beispiel Bücher zu lesen. Das geht.
Aber schreiben
damit natürlich schon. Schreiben wäre da nicht möglich, genau.
Okay.
Und sie haben halt eine ganze Menge Anwendungen drin. Klar, natürlich ein Editor, wobei der Editor sehr vielfältig ist, ganz unterschiedlich eingesetzt werden kann. Also in dem können dann zum Beispiel auch Berechnungen geschrieben und auch durchgeführt werden. Also der hat keinen eigenen Taschenrechner in dem Sinne, sondern er hat einfach sozusagen in dem Editor eine Syntax, dass ich einfach mit einer Zeichenkombination ankündige, okay, und jetzt will ich eine Rechnung machen und dann schreibe ich die Rechnung hin und lasse ihn das am Ende halt ausrechnen. Da geht dann auch, das hat dann eben auch wirklich diverse wissenschaftliche Funktionen, also ne, nicht nur, also auch zum Teil Dinge, die man jetzt in der Schule gar nicht so sehr findet, also sondern eher auch im statistischen Bereich, wie jetzt so Sachen wie Varianz oder Mittelwert, solche Sachen kann man da auch alles rechnen damit. Oder so auch Mengenfunktionen.
Vom Dateiformat her, ich meine TXT, BHL ist ja meistens kein Problem. Wie ist es mit PDF, Word oder so die Standardform?
Ja, das gibt's auch, aber halt, was die machen, die sagen halt, wir sind da ganz radikal. Bestimmte Formate wie jetzt PDF oder EPUB oder auch Word, die öffnen wir und wandeln sie dabei einfach in TXT um, speichern eine TXT-Version davon und das ist dann das, womit auf den Notetaker weitergearbeitet wird.
Okay. Ja. Also so Grundbearbeitung auf alle Fälle möglich, eine Doktorarbeit mit Querverweisen und sonst was, die werden halt hinüber.
Nee, genau. Ist auch eher dann wirklich, der Fokus liegt auf dem Text, auf den Textinformationen. Genau. Sie haben standardmäßig LibLui als Übersetzungssoftware drin für Voll- und Kurzschrift. Wir sind dabei, also es ist in Vorbereitung, dass wir dafür auch RTFC kriegen. Mhm. Was halt vor allem dann auch für die Rückübersetzung wichtig ist.
Ja, das wäre schon wichtig. Ja. Mhm.
Was sie noch dabei haben, ist, sie haben Software drin für Musiknoten, Braille-Musiknoten, Anzeige und Bearbeitung. Ein bisschen sowas, was man mit dem Braille Music Editor am PC gemacht hat. Inzwischen gibt es ihn ja eigentlich nicht mehr. Und das Interessante ist, die können wirklich Music XML öffnen und dann direkt in Braille-Notenschrift anzeigen, was da drin steht.
Okay.
Ja, und man kann halt eben sehr viel konfigurieren, was man da alles sehen will. Ne? Also ob ich da jetzt, also auch wie es so mit Text und Noten, wie das gemischt werden soll oder ob ich vielleicht nur das eine oder das andere oder auch welche Zusatzinfos zu den Noten ich noch sehen will und so. Also das ist so relativ, das ist ziemlich elaboriert und man kann dann diese Stücke auch abspielen lassen. Also ich könnte in Braille Musik sozusagen Noten schreiben und dann hinterher mir praktisch anhören mit, ja, über letztendlich eine MIDI-Konvertierung, ja, ob das so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Hm. Ja, ansonsten gibt es Internetradio, haben sie noch drin.
Mit Senderliste, oder muss ich dann selber wissen, welchen Sender ich haben will?
Nein, es gibt, das haben wir halt auch gemacht, das machen die länderabhängig. Also eben, wir haben diese ganzen Sachen ja soweit lokalisiert und haben jetzt fürs Deutsche so eine Liste mit ungefähr, ich glaube, an die 5000 Sender drin. Mhm. Und diese Liste funktioniert so, dass da praktisch eine inkrementelle Suche eingearbeitet ist. Das heißt, man gibt die ersten Zeichen ein von dem Sender, den einen interessiert, und dann bringt er einen halt an die entsprechende Stelle der Liste. Dadurch findet man dann auch relativ schnell die Sender, die einen interessieren. Mhm. Genau. Ja, Wikipedia hat er noch drin als Recherchemöglichkeit und jetzt neu auch noch so eine KI-Funktion. Wobei wir da jetzt noch nicht so viel getestet haben und das sicher auch noch in der Entwicklung ist, hängt ja immer auch davon ab, wie die Wissensdatenbank sozusagen dazu.
Soll ich dann direkt integrieren dann in den Editor, oder ist das eine extra Anwendung?
Das ist ein Editor, es geht im Prinzip darum, man muss Dateien mit einem bestimmten Format haben und kann dann halt interaktiv online auf die Weise dann Recherchen durchführen oder Anfragen stellen. Mhm.
Und ansonsten kann ich wahrscheinlich auch Musik damit hören, wenn er Internetradio abspielen kann. Wie genau. Schaut es aus mit MP3, Daisy, ja. Musik,
Hörbücher, genau. Was auch immer? Daisy, klar, Wiedergabe hat er in jedem Fall, einen Daisy-Player. Er hat auch die üblichen Audioformate, die er wiedergeben kann. Und er hat noch ein paar Spiele drin. Das ist was man sonst auch nicht so oft sieht in dem Bereich. Auch einige, die sich eher an Anwender wenden oder richten, die Braille gerade erst lernen. Also es gibt zum Beispiel so ein Wortschreibspiel, wo er halt Wörter anzeigt und du musst sie nachschreiben. Oder Mathematikspiel, wo es dann halt darum geht, dass man irgendwelche Rechenaufgaben bekommt, die man dann lösen muss. Und es geht halt erst weiter, wenn die Lösung stimmt. Na, ein Minesweeper, also wo du Minenfelder aufdecken musst. Und der Grund, warum die so viele Anwendungen haben für die Geräte, liegt einfach auch darin, dass die Plattform, mit der das realisiert ist, das sind letztendlich alles Python-Anwendungen. Das heißt, es ist auch verhältnismäßig einfach dafür, eigene Anwendungen zu schreiben für die B-Notes. Mhm. Ja, also man kann sich dann durchaus auch das eine oder andere überlegen, was da vielleicht noch ganz praktikabel ist, beziehungsweise ist dann eben auch zu erwarten, dass da auch noch das eine oder andere kommt. Also auch einige der Anwendungen, die es dafür gibt, sind nicht alle wirklich von Eurobrail geschrieben, sondern es gibt auch schon ein paar, die halt von Dritten geschrieben wurden und dann von Eurobrail übernommen wurden. Mhm. Ja, zum Beispiel ist, es gibt so eine Art Agenda, heißt das, also das ist ein Kalender, ne, wo man halt ja, Termine eintragen kann und dann den Status davon hinterlegen kann, also inwieweit das eben schon erledigt ist. Also es ist ein relativ einfacher Kalender, aber ja, es ist eine Kalenderfunktion, die man auf die Weise eben auch zur Verfügung hat.
Diesen zweiten Prozessor mit all der Musik, die man abspielen kann, den Hörbüchern, Spiele machen kann und so weiter, das ist dann auch in der 80er-Version mit drin für den Arbeitsplatz?
Ja, ja. Okay. Das gibt's auch, genau.
Hat man ja bisher eigentlich eher selten, ne? Normalerweise sind die dann doch etwas reduzierter und Musik hören bei der Arbeit über die Breitseile bisher. Fällt mir kein Gerät ein.
Nee, aber die Leute haben ja auch ihr iPhone dabei und so, da können sie es ja auch ganz genauso machen. Von daher ist es eigentlich. Genau. Und man hat ja auch theoretisch die Möglichkeit zu sagen, ja nee, wenn das jetzt wirklich nicht gewollt ist, ne, man kann sich dann ja auf diese Basis-Basic-Version beschränken und sagen, okay, dann halt ohne. Mhm. Also diese Variante gibt es ja schon auch noch.
Und die Daten kommen dann auf Speicherkarte rein oder per USB-Stick? Oder?
Die Daten kommen per USB-Stick rein oder per Bluetooth. Also ich kann sozusagen die Geräte mit Bluetooth per Bluetooth koppeln. Und dann an so ein B-Note dann eben Dateien schicken und dann legt er die im B-Note. Also der hat halt auch einen recht mächtigen Datei-Explorer, der auch einen eigenen Ordner hat, eben für Bluetooth-Eingänge, wie man das vom Smartphone halt auch kennt. Ja, und da muss ich es halt dann rauskopieren an die Stelle, wo ich es ja jeweils sinnvoll nutzen kann. Ja. Okay. Man kann damit auch so Sachen machen wie Zippen und Entzippen. Also der Explorer, der hat ziemlich reichhaltige Funktion. Mhm. Und ist auch von der Bedienung her recht intuitiv, ne? Weil man dieses Cursor-Kreuz hat auf der rechten Seite, womit man dann einfach mit Pfeil rechts tiefer in die Struktur reingeht, ne? Mit Pfeil links wieder eine Ebene höher. Also wie man das halt von so einem typischen Explorer-Navigation her kennt. Mhm. Ne?
Und an dieser Stelle unterbreche ich einmal das Interview, denn es geht noch rund eine Viertelstunde weiter. Teil 2 des Beitrags gibt es morgen zu hören. Darin geht es dann um eine Vorstellung der konkreten Geräte. Ich nehme sie also in die Hand und erkläre sie euch, soweit das geht, hier im Podcast. Außerdem reden wir über die Preise, die Verfügbarkeit, die Händler und noch einiges mehr. Lasst euch einfach überraschen, morgen geht's weiter mit ProTag.
Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Von und mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Ein Angebot des BBSB.